Eine beleidigte Leberwurst zu spielen klingt nicht sehr staatsmännisch. Das sagte der ukrainische Botschafter Andriy Melnyk, nachdem der Bundeskanzler erneut eine Reise nach Kiew eine Absage erteilte. Melnyk kritisierte den Kanzler als nicht staatsmännisch. Doch gerade seine eigene Rhetorik wird derzeit als ebenso wenig staatsmännisch und manchmal auch als wenig diplomatisch angesehen und betrachtet und als solche kritisiert. Dabei ist eigentlich genau das die Waffe der Diplomaten, nämlich die Sprache. Blicken wir also auf einmal, was angehende Botschafter lernen müssen, wenn sie die richtige Sprache einsetzen wollen und in ihrer Diplomatenausbildung entsprechend geschult werden. Mehr darüber weiß Frau Professorin Jessica Gino-Hecht. Sie ist Leiterin der Abteilung Geschichte am Kennedy-Institut und Mitglied des Exzellenzclusters Herausforderungen des liberalen Skripts an der FU Berlin. Schönen guten Tag, Frau Gino-Hecht. Ich grüße Sie.
Hallo, Herr Wiebrecht.
Wenn man sich die Tweets und Aussagen von Botschafter Melnyk eigentlich ansieht, dann liest man dort Forderungen, Provokationen und polarisierende Aussagen. Ist das quasi Kriegsdiplomatie oder ist das ganz und gar undiplomatisch aus Ihrer Sicht?
Naja, Diplomatie ist auch nur eine Hülle. Es ist keine Fremdsprache, keine Ideologie, es ist auch keine Handlungsanweisung, sondern es ist einfach eine Art und Weise, wie Staaten miteinander kommunizieren und umgehen, ohne dass sie nun Gewalt ausüben oder direkten Druck. Und der Botschafter Melnyk hat eine relativ klare Handlungsanweise. Er muss das Maximum an Unterstützung aus Deutschland herausholen. Er muss überzeugen und dazu wählt er rhetorische Mittel. Die erscheinen uns jetzt unangemessen, aber auch das ist im Grunde genommen diplomatisches Vorgehen. Denn Diplomatie kann natürlich vermitteln und beschwichtigen. Das war vielleicht das, was Sie jetzt gerade im Hinterkopf hatten. Aber sie kann auch fordern oder provozieren. Oder sie kann polarisieren. Und ob die Sache dann aufgeht, ist natürlich eine ganz andere Frage. Und darum geht die Diskussion.
Also ich glaube, der Anknüpfungspunkt für die meisten ist, dass es eben emotionale Aufreger sind, die beispielsweise aus dem Hause Melnyk kommen und eben nicht die klassischen Formulierungen, wir sind unterschiedlicher Auffassung, dort gibt es Dissensen, aber und dann wird das Gemeinsame und Verbindende betont.
Ganz recht. Aber man muss sich da vor diesem Hintergrund eben wirklich vergegenwärtigen, dass Diplomatie eine Wahl hat, welche Sprache sie wählen will. Es ist nicht von vornherein sozusagen ein freundlicher Umgangston. Das haben wir im Volksmund so übernommen als eine Art und Weise, in der man miteinander verhandeln und sich besprechen kann. Es muss aber gar nicht notwendigerweise so sein. Wie ich sagte, es kann auch provokant oder polarisierend sein. Und genau das ist es jetzt gerade.
Jetzt sind Diplomaten ja internationale Spitzenbeamte. Also nicht jeder kann Diplomat werden, weder von der Prüfung noch von der Eignungsvoraussetzung her. Was lernt man denn eigentlich als Diplomat? Gibt es eine Diplomatenausbildung? Gibt es ein Diplomatendiplom?
Das ist tatsächlich von Land zu Land sehr unterschiedlich. Gibt es interessante Studien zu. In Deutschland zum Beispiel absolvieren im Grunde genommen alle Kandidaten, die irgendwie auswärtigen Dienst machen möchten, ein reguläres Studium. Das ist so eine Art duales Studium an einer Hochschule des Bundes mit ganz viel Praxis. Da geht es dann um viel Recht und viel Verwaltung, aber es geht auch um auswärtige Bildungspolitik, Kulturpolitik, Entwicklungszusammenarbeit und solche Sachen. Was auffällt in Bezug auf die Frage, die Sie gerade gestellt haben, ist, dass der Anteil von Rhetorik und Kommunikation im Verhältnis zu anderen Kursen, also was ich gerade eben erwähnt hatte, Recht und Verwaltung, relativ gering ist. Auch in Deutschland. Aber gleich dazu, in anderen Ländern ist das schon wieder ganz anders.
Aber trotzdem nochmal die Frage, also wie lernt man denn im Grunde genommen sein eigenes emotionales inneres Geschehen jedenfalls so weit zu verbergen, dass es nicht permanent zu weiteren Eskalationen kommt? Also wenn man über Menschenrechte verhandelt, wenn man über Besitztumsfragen, wenn man über Energiefragen verhandelt, da kann einem ja leicht mal, sag mal, die Galle hochkommen. Also jedenfalls ginge es mir so. Und diese Selbstbeherrschung ist quasi Grundeinstellungsvoraussetzung oder erlernbar?
Sie ist zunächst mal erlernbar. Es gibt Rhetorikkurse, in denen lernt man Körpersprache, professionelle Stimmführung, souveränes Auftreten, wie man gut argumentiert, auch mit sich selber, wie man mit schwierigen Journalisten diskutiert, wie man eine unpopuläre Politik darlegt und solche Dinge. Also das gehört schon zur Ausbildung dazu. Aber ich finde es trotzdem also jetzt komme ich zu diesem Punkt zurück, es ist schon auffallend, dass es eigentlich zwar eine Rolle spielt, aber immer eine untergeordnete. Und dazu muss man jetzt sagen, Herr Melnyk hat überhaupt gar keine diplomatische Ausbildung durchlaufen, hat viel diplomatische Erfahrung, aber er ist eigentlich ein Old-School-Diplomat, der diesen Job bekommen hat, weil er eine allgemeine gute Ausbildung hat, sehr gut vernetzt ist, Deutschland sehr gut kennt, aber nicht, weil er eine diplomatische Ausbildung durchlaufen hat.
Wenn man beispielsweise mal an den Kettenhund von Trump denkt, also Richard Grenell, der für viel Furor und Aufruhr gesorgt hat, als er zeitweise US-Botschafter war. Ist das eigentlich klassischerweise so, dass man mehr oder weniger wie der Herr so sein Gscher, also dass man von quasi den diplomatischen Geflogenheiten auf die jeweilige Regierung zurückschließen kann? Oder gibt es dann eben auch Exponenten, die sagen, ich fahre hier meinen eigenen Kurs?
Also eigentlich ist die Gefahr das Gegenteil von Grenell und auch das Gegenteil von Melnik. Das kennen Diplomaten gut, dass man, wenn man längere Zeit in einem Land ist, dass man da sozusagen, they go native. Die werden so wie die Leute um sie herum und nehmen zunehmend die Perspektive des Landes an. Deswegen werden Diplomaten auch in den meisten Ländern sehr stark rotiert. Nach 2, 3 Jahren geht es gleich woanders hin. Aber Sie haben natürlich recht, es gibt diese Fälle, wo Diplomaten sehr stark entweder sich mit ihrem Sender, also mit dem Land, aus dem sie kommen, identifizieren oder indem sie tatsächlich glauben, ihre eigene Politik ist besser als die der anderen Staaten. Das ist aber nicht Teil der Ausbildung, sondern in der Ausbildung lernt man schon eine Aufgabe, dass es eine Aufgabe ist, die Interessen des Landes zu vertreten. Und die meisten tun das auch in sehr akzeptabler Art und Weise.
Ich dachte zum Schluss, stelle ich Ihnen noch die 1 Billiarden-Euro-Frage. Hätten Sie Interesse, die zu beantworten?
Wenn Sie mir sagen, was hier ist, dann können wir darüber sprechen.
Ja, wie geht man denn derzeit mit Russland so um, dass die Waffen möglichst bald schweigen?
Das ist ganz, ganz schwierig, weil wir mit Russland ja im Grunde genommen nicht kommunizieren. Da findet ja kaum Kommunikation statt. Also in den in den Hinterzimmern womöglich ja, aber das, was wir sehen, ist ja im Wesentlichen eine Aufforderung zu einem Gespräch und zu Verhandlungen, die dann aber im Grunde genommen gar nicht stattfinden. Das heißt, die Diplomatie hat hier im Moment gar nicht so eine ganz große Chance. Und um zum Beginn unseres Gespräches zurückzukehren, es hilft auch nicht, wenn man dann zusätzlich noch an verschiedenen Ebenen eben polarisiert. Also ich rechne im Moment der Diplomatie in dem Krieg in der Ukraine, was Russland betrifft, keine große Chance ein, weil es keine Gesprächsbereitschaft gibt auf russischer Seite.
Kein Platz für beleidigte Leberwürste herrscht normalerweise in der Demokratie und auch nicht natürlich in der Diplomatie. Darüber haben wir gesprochen mit der Historikerin vom John F. Kennedy Institut der FU Berlin, Frau Professorin Jessica Gino-Hecht. Ich danke für Ihre Zeit und die Antworten. Alles Gute.
Vielen Dank, Herr Wiebrecht.
Tschüss.
Tschüss.